herzlich willkommen bei Bevor ich es vergesse. Folge 9 von Walters Podcast. Walter erinnert sich an seinen Opa, den ruhigen Mittelpunkt der Familie, Wirt der Brunnenstube, Rasierer und Puppendoktor. Eine Reise durch Gerüche, Geräusche und Gesten einer vergangenen Welt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Der Geruch der Brunnenstube.
Opa war der ruhende Pool der Familie, ein stiller Mittelpunkt, der alles zusammenhielt, ohne dass es jemand bewusst bemerkte. Er war einfach immer da, verlässlich, unaufdringlich, wie ein fester Stein im Fluss, um den sich das Leben bewegte. Seine Anwesenheit war selbstverständlich, fast unsichtbar, und doch spürte man sie in jedem Moment. Er war stets gut gelaunt, freundlich und ruhig, ein Mensch, der mit seiner Gelassenheit eine besondere Wärme ausstrahlte. Gleichzeitig blieb er immer ein wenig reserviert, nie laut, nie fordernd, immer bescheiden und anspruchslos. Sein Gang war unverkennbar. Er humpelte, denn sein rechtes Bein war etwas zu kurz geraten. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, trug er einen für meine Kinderaugen gewaltigen orthopädischen Schuh, der ihn noch einzigartiger machte. Dieses Bild hat sich tief in meine Erinnerung eingebrannt. Opa, wie er langsam und bedächtig durch die Wirtschaft, den Hof, die Wohnung ging, mit einem Schritt, der zugleich schwer und vertraut war. Seine Kleidung war fast wie eine Uniform des Alltags. Ein weißes Hemd, das er beinahe immer trug, dazu eine schwarze oder dunkelbraune Hose, die ihm etwas zu weit war und nur mit Hilfe von Hosenträgern dort blieb, wo sie hingehörte. Diese Hosenträger waren für mich als Kind ein kleines Detail, das ihn unverwechselbar machte. Bei der Arbeit als Rasierer trug er einen hellbraunen Kittel. Und dann seine Glatze, die im Licht schimmerte. Er war begleitet von einem Geruch, der ihn noch stärker prägte. Eine Mischung aus Tiroler Nussöl, Petralon-Rasierwasser und Baldrian-Tropfen. Dieser Duft war wie eine unsichtbare Aura, die ihn umgab und ihn für mich unverkennbar machte. So humpelte er durch meine Kindheit, ein lieber alter Opa, obwohl er damals, wenn ich heute darüber nachdenke, gar nicht so alt gewesen sein konnte. Aus heutiger Sicht war er jünger, als ich es jetzt selbst bin, und dennoch erschien er mir damals uralt, fast wie eine Figur aus einer anderen Zeit. Kinderaugen sehen eben anders, sie übertreiben das Alter, sie machen aus einem Mann mittleren Alters einen Greis, der schon immer da war und immer da sein wird. Ich bin jetzt zu faul nachzurechnen, wie alt er tatsächlich war, aber vielleicht ist das auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist, wie er mir erschien, als der Inbegriff von Ruhe, Beständigkeit und Verlässlichkeit. Auch Tante Sophie, Onkel Jakob und Oma, ganz besonders die Kitzlochoma, sind in meiner Erinnerung sämtlich alte Menschen. Sie alle wirkten damals wie aus einer vergangenen Epoche mit Gesichtern, die Geschichten erzählten und Gesten, die heute fast verschwunden sind. Nicht zu vergleichen mit Gleichaltrigen in der heutigen Zeit, die oft viel jünger wirken, beweglicher, moderner. Damals war das ein ganz immenser Unterschied. Die Alten waren wirklich alt und die Jungen sahen zu ihnen auf mit einer Mischung aus Respekt und kindlicher Verwunderung.
Walter, wenn du heute zurückblickst, warum denkst du, dass Opa in deiner Erinnerung so viel älter wirkt, als er tatsächlich war? Glaubst du, es liegt nur an deinem kindlichen Blick? Oder war es damals wirklich so, dass Menschen zwischen 60 und 70 nach unseren heutigen Maßstäben deutlich älter erschienen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur an meiner Erinnerung liegt. Vielmehr war es in den späten 50er und frühen 60er Jahren tatsächlich so, dass Menschen zwischen 60 und 70 nach unseren heutigen Maßstäben deutlich älter wirkten. Das hatte viele Gründe. Sie kleideten sich anders, meist schlichter und konservativer. Oft in dunklen Farben und mit Schnitten, die wir heute sofort mit alt verbinden würden. Auch ihre Haltung, ihre Gesten, ihr ganzes Behavior war geprägt von einer Ernsthaftigkeit und einer gewissen Strenge, die damals selbstverständlich war. Man darf nicht vergessen, Das Leben war härter, körperlich anstrengender und die Spuren davon sah man den Menschen an Falten, graues Haar, eine gewisse Müdigkeit im Gesicht. All das trat früher auf und wurde nicht kaschiert, so wie heute. Wer alt war, sah auch alt aus. Und so wirkte Opa für mich als Kind eben genauso, wie man sich einen Mann in diesem Alter damals vorstellte. Er entsprach dem Bild, das die Gesellschaft von einem 60- oder 70-Jährigen hatte. Heute würde man sagen, er war jünger, als er aussah. Aber damals war das schlicht normal.
Die Gaststätte, Bierdeckel und Billard.
Oh, zurück zu Opa. Opa war in erster Linie Wirt, und zwar in seiner eigenen Gaststätte, der Brunnenstube. Sie befand sich direkt in seinem Haus in der Brunnengasse 12, unmittelbar über dem berühmten 12-Röhrenbrunnen von Bärfelden. Dieser Brunnen war nicht nur ein Wahrzeichen, sondern auch auf jeder Ansichtskarte der Stadt zu sehen. Wer also ein Bild von Bärfelden in Händen hielt, hatte im Grunde auch immer ein Stück von Opas Welt vor Augen. In der Gaststube stand ein Billardtisch, der für mich eine Art verbotener Schatz war. Ich sollte ihn in Ruhe lassen und meistens tat ich das auch. Doch hin und wieder, unter strenger Aufsicht, durfte ich den Kö in die Hand nehmen und die Kugeln anstoßen. Vom Spiel selbst hatte ich keine Ahnung, weder vom Wie noch vom Was, geschweige denn vom Warum. Aber das Geräusch, wenn die Kugeln aufeinander prallten, war für mich ein kleines Fest. Dieses helle, klackende Echo habe ich noch heute im Ohr, als wäre es gestern gewesen. Und genauso habe ich den Geruch der Bierdeckel noch in der Nase. Kennt ihr diesen typischen Bierdeckelgeruch? Er ist schwer zu beschreiben, irgendwo zwischen Papier, Bier und einer gewissen dumpfen Kellerluft. Aber wer ihn kennt, weiß sofort, wovon ich spreche. Für mich war er untrennbar mit der Brunnenstube verbunden. Wenn ich dort war, durfte ich den Gästen die Striche auf den Deckel machen, wenn Opa ihnen ein Bier oder einen Apfelwein brachte. Das war für mich eine große Ehre, fast so, als wäre ich Teil des Wirtsgeschäftes. Natürlich war Opa nicht allein, Oma unterstützte ihn tatkräftig. Sie schmierte und belegte die Schinkenbrote, die Leberwurstbrote und, für mich damals ungenießbar, die Blutwurstbrote. Diese einfachen Speisen waren für die Gäste genauso wichtig wie das Getränk. Und währenddessen lag über allem eine gewisse Schummerbeleuchtung, ein warmes, leicht gedämpftes Licht, das den Raum in eine gemütliche, fast geheimnisvolle Atmosphäre tauchte. Dazu kam der unverkennbare Duft. Eine Mischung aus Zigarrenrauch, Opa rauchte regelmäßig Zigarre, Bier und Apfelwein. Ein Geruch, der sich tief in meine Erinnerung eingebrannt hat. An der Wand zur Straße hin hingen zwei Spielautomaten. Abends durfte ich Opa beim Leeren der Automaten helfen. Das war für mich ein kleines Abenteuer. Wir kippten die Münzen heraus und ich baute daraus gleich hohe Türmchen aus Groschen, 50ern oder auch mal Markstücken. Am Ende gab mir Opa eine Handvoll Münzen und ich durfte selbst spielen. Doch mein Interesse daran erlosch schnell. Es war einfach langweilig. Für solche Dinge konnte und kann ich keine Sucht entwickeln. Schon eher für Gummibärchen. Die bewahrte Opa in einer alten Zigarrenkiste auf. Und so entstand ein ganz besonderes Bouquet. Gummibärchen mit einem Hauch von Zigarrenaroma. Für mich war das eine Delikatesse, die es nur bei Opa gab. In der Gaststube gab es außerdem einen Plattenspieler in einer Holzbox, später eine richtige Jukebox und irgendwann auch einen Fernsehapparat. So kam ich schon früh mit Schlagern in Berührung. Abends durfte ich bei Opa bleiben, bis im Fernsehen die Uhr erschien, kurz vor den 18 Uhr Nachrichten. Das bedeutete allerdings, dass das Sandmännchen bereits ins Erwachsenenprogramm gewandert war und für mich nicht mehr erreichbar war. Ein kleiner Seufzer meiner Kindheit.
Du hast von dem Billardtisch in der Brunnenstube erzählt. Dieses Klacken der Kugeln. Hörst du es heute noch in deiner Erinnerung? Und was löst dieses Geräusch zusammen mit der Atmosphäre der Gaststube heute in dir aus?
Wenn ich bewusst daran denke, dann ist dieses wunderbare Klacken der zusammenstoßenden Kugeln noch absolut präsent. Klar und unverwechselbar, fast so, als würde es direkt neben mir erklingen. Dazu kommt dieses leicht Gänsehaut erzeugende Geräusch, wenn die Spieler die Spitze des Kö mit diesem kleinen, blauen, würfelförmigen Kreideklotz einrieben. Es war ein Ritual, das den Beginn jedes Spiels markierte, und für mich als Kind hatte es etwas Geheimnisvolles, beide Geräusche zusammen lösen bis heute ein wohliges Gefühl in mir aus. Sie rufen sofort das Bild der Brunnenstube hervor, mit ihrer leicht schummrigen Atmosphäre, durchzogen vom Zigarren- und Zigarettenrauch, der sich wie ein Schleier über den Raum legte. Es ist, als ob ich mit einem einzigen Klang wieder mitten in dieser Welt stünde.
Der Rasierer, Pietralon und das Rasiermesser.
Opa war außerdem Rasierer. Neben seiner Rolle als Wirt hatte Opa noch ein zweites Standbein. Er war Friseur und Rasierer. Viele Männer aus der Umgebung kamen zu ihm, um sich die Haare schneiden oder den Bart fachgerecht stutzen zu lassen. Besonders berühmt war er für den sogenannten Kommis-Haarschnitt, eine schlichte, praktische Frisur, die damals weit verbreitet war. Die Kunden nahmen Platz in einem gewaltigen, dunkelroten Friseurstuhl mit glänzender Nackenstütze. Schon das Hinsetzen wirkte wie ein kleines Ritual. Ein weißes Tuch wurde sorgfältig um den Hals gelegt und dann begann Opa mit seiner Arbeit. Er hatte einen Seifentopf, in dem er mit Hilfe eines Dachshaarpinsels und eines Stücks Rasierseife einen dichten, cremigen Schaum aufschlug. Dieses Aufschäumen war fast eine Kunst für sich, rhythmisch, gleichmäßig, mit einem leisen Rascheln des Pinsels. Wenn der Schaum fertig war, wurde das Gesicht des Kunden sorgfältig eingeseift. Dann kam das Herzstück, das alte Rasiermesser. Opa schärfte es jedes Mal aufs Neue. Zunächst auf einem Stein unter Zugabe von Wasser. Dann zog er es mehrmals über einen Lederriemen, der griffbereit an der Wand hing. Bevor er es an die Haut setzte, führte er eine kleine Probe durch. Er hielt ein Blatt Papier in die Luft und zerschnitt es mühelos mit einem einzigen Zug. Für mich als Kind war das ein Schauspiel, fast wie Zauberei. Die Rasur selbst war ruhig und präzise. Anschließend entfernte Opa die letzten Schaumreste mit einem feuchten Waschlappen und dann kam der unvermeidliche Schwall Pietralon-Rasierwasser ins Gesicht. Das brannte, das wusste ich, und doch gehörte es einfach dazu. Zum Abschluss wedelte Opa mit einer Papierserviette, als würde er den letzten Rest der Prozedur feierlich beenden. Alles in allem war es ein grandioses Schauspiel, das ich mit großen Augen verfolgte. Beim Haarschneiden kam eine weitere Besonderheit hinzu. Wegen seines zu kurzen Beins saß Opa nicht wie andere Friseure einfach stehend am Kunden, sondern nutzte einen fahrbaren Hocker, der hatte einen knallroten Sattel als Sitzfläche, was ihn noch auffälliger machte. So rollte er geschickt um den Stuhl herum, immer in Bewegung, und schaffte es trotz seiner Behinderung, die Arbeit mit einer erstaunlichen Leichtigkeit zu erledigen. Für mich war das einfach cool und es machte ihn noch unverwechselbarer.
Das Rasieren war ja fast ein Schauspiel für sich. Wie hat sich dieses Ritual für dich als kleiner Junge angefühlt? War es eher faszinierend, vielleicht sogar magisch? Oder hattest du manchmal auch Angst, wenn Opa mit dem scharfen Messer so nah am Gesicht seiner Kunden arbeitete?
Für mich als kleiner Junge war es eindeutig faszinierend. Ich konnte stundenlang zuschauen, wie Opa seine Kunden bearbeitete, und jedes Detail war spannend. Besonders erinnere ich mich an den Moment, wenn der größte Teil des Schaums schon verschwunden war, nur noch ein paar Schlieren im Gesicht zurückblieben. Dann kam die Oberlippe und das war für mich der Höhepunkt. Opa zog mit seiner linken Hand die Nase seines Kunden steil und straff nach oben, sodass die Haut gespannt war, und setzte dann das klassische Klapprasiermesser an. Mit ruhigen, präzisen Bewegungen entfernte er den letzten Schaum und die hartnäckigen Bartstoppeln. Für mich war das wie ein kleines Schauspiel, voller Konzentration und Geschick, beängstigend war es nie. Eher beeindruckend, fast magisch, wie er mit diesem scharfen Messer so sicher umgehen konnte.
Der Puppendoktor und die Kiste mit den Augen.
Wegen seiner Behinderung, dem zu kurzen Bein, saß Opa beim Haarschneiden stets auf einem fahrbaren Hocker. Dieser Hocker war etwas Besonderes, eine stabile Konstruktion mit Rollen, die ihm erlaubten, sich mühelos um den Friseurstuhl zu bewegen. Und das Auffälligste daran war der Sitz, ein knallroter Sattel, der im Raum leuchtete wie ein kleiner Farbtupfer. Für mich als Kind war das einfach cool. Ein Detail, das ihn unverwechselbar machte und ihn gleichzeitig von allen anderen Friseuren unterschied. Doch Opa war nicht nur Wirt und Rasierer, er war auch Puppendoktor. In einer kleinen Werkstatt, die fast wie ein geheimnisvoller Ort wirkte, hingen überall Puppen und Puppenteile an Seilen von der Decke. Arme, Beine, Köpfe, alles baumelte dort und wartete darauf, von Opa wieder zusammengesetzt zu werden. Für mich war das ein faszinierender Anblick, manchmal auch ein wenig unheimlich, aber immer spannend. Der Raum hatte einen ganz eigenen Geruch. Es war der Geruch des Klebers, mit dem Opa die Löcher in den Puppenkörpern flickte. Eine Mischung aus Lösungsmittel und Plastik, streng und unverwechselbar. Ich habe ihn noch heute in der Nase, auch wenn ich ihn nicht wirklich beschreiben kann. Er erinnerte mich ein wenig an den Kleber, den Tante Sophie für ihre Heimarbeit benutzte. Nur intensiver, schärfer, fast stechend. Wenn Opa eine Puppe reparierte, verband er die Gliedmaßen mit einem Gummiband, das durch den Torso geführt wurde. So wurden Arme, Beine und Kopf fest mit dem Körper verbunden, konnten aber trotzdem bewegt werden. Für mich war das eine kleine technische Meisterleistung, einfach und genial zugleich. Am meisten faszinierte mich jedoch eine Kiste, die wie ein Setzkasten aufgebaut war. Sie hatte viele kleine Fächer und in jedem lagen Puppenaugen. Manche waren schlicht kugelrund, mit einer Pupille auf der Vorderseite. Andere waren raffinierter, sie hatten auf der Rückseite eine kleine Ausstülpung mit einem Gewicht daran. Das waren die berühmten Schlafaugen. Je nachdem, wie die Puppe gehalten wurde, kippten diese Augen nach hinten oder nach vorne und die Puppe schloss scheinbar die Lider. Für mich war das damals pure Magie. Ich konnte stundenlang in diese Kiste schauen und mir vorstellen, wie all diese Augen irgendwann wieder Leben in die Puppen bringen würden. Toll! Es war eine Welt voller kleiner Wunder, die Opa mit seinen Händen erschuf.
In Opas Werkstatt hingen überall Puppenteile und besonders diese Kiste mit den vielen Puppenaugen hast du erwähnt. Hast du heute noch eines dieser Augen? Oder suchst du manchmal danach, weil sie für dich so eine besondere Faszination hatten?
Heute weiß ich, dass ich einiges von Opa abbekommen habe, zumindest was die Gene betrifft. Ich habe die gleiche Kopfform, trage eine ähnliche Frisur und auch in meinem Wesen erkenne ich vieles wieder. Ich bin meist ruhig und ausgeglichen, mag keinen Streit und versuche immer zu vermitteln. Das ist wohl eine Art Erbe, das ich von ihm übernommen habe. Glücklicherweise sind meine Beine gleich lang, ich rauche keine Zigarren und Rasieren gehört nicht zu meinen Talenten. Da bin ich ganz froh drum, Schmunzel. Was die Puppenaugen betrifft, ich habe keine davon behalten, aber die Erinnerung an diese geheimnisvolle Kiste mit den vielen Fächern ist so lebendig, dass ich sie gar nicht suchen muss. Sie ist in meinem Kopf und dort bleibt sie als Teil der Welt, die Opa mir gezeigt hat.
Walter, wenn du heute an die Brunnenstube zurückdenkst, an den Geruch, die besondere Atmosphäre und natürlich an Opa selbst, was davon fehlt dir am meisten? Ist es dieser typische Mix aus Bier, Apfelwein und Zigarrenrauch, die Stimmung im Wirtsraum oder doch eher die Person Opa mit seiner Ruhe und Gelassenheit?
Oh ja, diese Angst kenne ich. Sie begleitet mich und sie spiegelt sich nicht zuletzt im Titel meines Podcasts wider. Opa hat damals versucht, mit Baldrian und Kreuzworträtseln gegenzusteuern. Das war seine Art, sich zu schützen. Ich selbst gehe einen anderen Weg. Ich versuche, mich neuen Herausforderungen zu stellen, mich nicht zurückzuziehen, sondern aktiv zu bleiben. Dieses Podcast-Projekt ist ein gutes Beispiel dafür. Es zwingt mich, mich mit Sprache, Erinnerungen und Technik auseinanderzusetzen. Und vor allem glaube ich an das berühmte lebenslange Lernen. Solange ich neugierig bleibe, mir Wissen aneigne und mich mit neuen Dingen beschäftige, habe ich das Gefühl, dieser Angst etwas entgegensetzen zu können.
Die Gummibärchen in der Zigarrenkiste, das klingt nach einer ganz besonderen Kindheitserinnerung. Isst du heute noch Gummibärchen, wenn du an Opa denkst? Oder ist diese kleine Leidenschaft längst zu einer eigenen, dauerhaften Sucht geworden?
Nein, Willi, du hast mich ertappt. Ich esse Gummibärchen nicht nur dann, wenn ich an Opa denke. Sonst müsste ich ja praktisch dauernd an ihn denken. Gummibärchen sind eine meiner wenigen echten Süchte. Ich liebe sie einfach, egal ob aus einer Zigarrenkiste oder aus einer modernen Tüte. Aber natürlich haben sie für mich auch eine besondere Verbindung zu Opa. Denn damals, in dieser alten Zigarrenkiste, hatten sie ein ganz eigenes Aroma. Eine Mischung aus Süßigkeit und Zigarrenbouquet. Das war einzigartig. Heute genieße ich sie ohne Zigarrenkiste, aber mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht, weil ich weiß, woher meine Leidenschaft für diese bunten kleinen Bärchen kommt.
Das war mein Opa, der Wirt, der Rasierer und der Puppendoktor von Walter Hofmann. Erinnernder, Produktion, Schnitt und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann.